Hier ist KBS World Radio aus Seoul, der Hauptstadt der Republik Korea. Sie hören ein einstündiges Programm in deutscher Sprache. Herzlich willkommen zur Dienstagsausgabe des deutschen Programms von KBS World Radio. In den ersten 10 Minuten hören Sie die Nachrichten. Anschließend berichtet Lee Seon-eun kreuz und quer durch Korea, unter anderem darüber, warum es Studierende zurzeit in die buddhistischen Tempel zieht. Sie hören außerdem Asien-Kompakt und den Koreanisch-Kurs. Zum Schluss bringen wir Literatur zum Hören. Gute Unterhaltung und nun die Nachrichten. Samsung Electronics meldet drittes Quartal in Folge Rekordergebnisse. U-Boot-Projekt Kanada entscheidet sich für deutschen Hersteller TKMS. Schmuggel zwischen Nordkorea und China über Grenzfluss offenbar wieder aufgenommen. Samsung Electronics hat das dritte Quartal in Folge Rekordergebnisse erzielt. Das Unternehmen gab am Dienstag bekannt, dass sein Betriebsgewinn im zweiten Quartal nach vorläufigen Schätzungen um 1810,26% zum Vorjahr auf 89,4 Billionen Won oder 58 Milliarden Dollar gestiegen sei. Der Umsatz wuchs um 129,3% gegenüber dem Vorjahreszeitraum auf 171 Billionen Won oder rund 112 Milliarden Dollar. Damit hat Samsung seit dem Schlussquartal 2025 das dritte Quartal in Folge sowohl beim Umsatz als auch beim Betriebsgewinn Rekorde verbucht. Der Betriebsgewinn allein im zweiten Quartal übertrifft das Doppelte des gesamten Betriebsgewinns des vergangenen Jahres von 43,6 Billionen Won. Das Ergebnis wird auf die verschärfte Halbleiterknappheit und die hohen Speicherchippreise infolge der weiter steigenden globalen Investitionen in KI-Infrastruktur zurückgeführt. Das koreanische Unternehmen Hanwha Ocean hat den Zuschlag für Kanadas U-Boot-Projekt nicht erhalten. Der kanadische Premierminister Mark Carney gab am Montag auf dem Marinestützpunkt Halifax in der Provinz Nova Scotia bekannt, dass der deutsche Hersteller TKMS als bevorzugter Bieter ausgewählt worden sei. Er fügte jedoch hinzu, sollten die Verhandlungen mit TKMS scheitern, behalte sich Kanada das Recht vor, Verhandlungen mit Hanwha aufzunehmen. Im Rahmen des Canadian Patrol Submarine Project sollen 12 U-Boote gebaut werden. Einschließlich der Kosten für Wartung, Reparatur und Betrieb in den nächsten 30 Jahren erreicht das Projekt ein Volumen von mehreren Dutzend Billionen Won. Südkorea hatte große zivil-militärische Anstrengungen unternommen, um den Auftrag an Land zu ziehen. Hierfür hatte das Land auch ein U-Boot losgeschickt, das den Pazifik überquert hatte und bis nach Kanada gefahren war. Südkorea hat Bedauern darüber zum Ausdruck gebracht, dass der eigene Bewerber den Zuschlag für das kanadische U-Boot-Projekt nicht erhalten konnte. Die Behörde für Werbeschaffung teilte am Dienstag mit, sie respektiere die Entscheidung der kanadischen Regierung. Es sei jedoch sehr bedauerlich, dass die Entscheidung nicht zu dem erhofften Ergebnis geführt habe, weil Regierung und Unternehmen nach besten Kräften daran gearbeitet hätten. Zugleich bezeichnete die Behörde den Wettbewerb mit Deutschland als einen bedeutenden Erfolg, der ein sprunghaftes Wachstum der koreanischen Verteidigungstechnologie demonstriere. Die Republik Korea habe mit Deutschland, aus dem sie einst U-Boot-Technologie eingeführt habe, in Bezug auf alle technologischen Fähigkeiten auf Augenhöhe konkurrieren können. Im Zuge der Bemühungen um das Projekt hatte das 3000 Tonnen schwere koreanische U-Boot Tosan An Chang-ho den Pazifik überquert und die Fähigkeit für Langstreckenfahrten und die Nachhaltigkeit sowie Sicherheit bei Einsätzen unter Beweis gestellt. Dies habe als Gelegenheit gedient, auf dem globalen Verteidigungsmarkt auf die Fähigkeiten der koreanischen Verteidigungsindustrie aufmerksam zu machen, erklärte die Behörde weiter. Laut einem Bericht werden Schmuggelrouten zwischen Nordkorea und China über den Fluss Amnok anscheinend seit Juni wieder genutzt, nachdem sie seit Ende letzten Jahres inaktiv gewesen waren. Das berichtete das auf Nordkorea spezialisierte US-Medium NK News am Montag. Auf durch Planet Labs gemachten Satellitenbildern seien Aktivitäten auf 13 Schmuggelrouten im nordkoreanisch-chinesischen Grenzgebiet in der Nähe des Anmok oder Yalu entdeckt worden. Seit dem 19. Juni bis vor kurzem seien Güter an insgesamt 10 Sammelplätzen für Fracht in Nordkorea beobachtet worden. Die Wiederaufnahme des Schmuggels könne damit zusammenhängen, dass Nordkorea im vergangenen Jahr erstmals Gesetze zur Zulassung des privaten Autobesitzes geändert habe, was den Kauf von Privatfahrzeugen erleichtert habe, so NK News weiter. Dass diese Entwicklungen unmittelbar nach dem ersten Nordkorea-Besuch von Chinas Staatspräsident Xi Jinping seit 7 Jahren sichtbar wurden, lässt einen Zusammenhang mit der anlässlich des Gipfeltreffens geschaffenen freundschaftlichen Stimmung vermuten. Naval Corporation und Korean Aerospace Industries werden zusammenarbeiten, um mit einheimischer Technologie eine KI-Plattform für die nationale Verteidigung aufzubauen. Das Team Naval, bestehend aus Naval und Naval Cloud und Korean Aerospace Industries, gab am Dienstag bekannt, dass sie eine strategische Absichtserklärung zur Zusammenarbeit bei KI im Bereich Luft- und Raumfahrt sowie der Verteidigungsindustrie unterzeichnet hätten. Vereinbart wurde, an einem auf die Verteidigungsindustrie zugeschnittenen KI-Basismodell zu arbeiten. Die Unternehmen wollen sich dafür einsetzen, sich souveräne KI im Verteidigungsbereich zu sichern und eigene Modelle zu entwickeln. Auch sollen neue KI-Geschäfte im Verteidigungsbereich erschlossen werden, die physische KI verbessert und das KI-Ökosystem für die Verteidigung ausgebaut werden. Souveräne KI bezeichnet KI-Systeme, die entsprechend den industriellen Daten, der Sprache, den Regulierungen und Sicherheitsanforderungen eines Landes unabhängig entwickelt und betrieben werden. In Südkorea ist am Dienstag ein Gesetz zur Bekämpfung der Online-Verbreitung von Falschinformationen in Kraft getreten. Das überarbeitete Gesetz zur Förderung der Nutzung von Informations- und Kommunikationsnetzen und zum Schutz von Informationen verpflichtet Betreiber großer Online-Plattformen dazu, eigene Verfahren zur Meldung und zum Umgang mit Falschinformationen sowie eine Betriebspolitik dazu auszuarbeiten. Betroffen sind Plattformen mit einer Nutzerzahl von täglich mindestens 1 Million Personen. Angesichts der Nutzerzahl fallen voraussichtlich YouTube, Instagram, X, Facebook und das südkoreanische Internetforum DC Insight unter die neuen Bestimmungen. Die Plattformen können nach Eingang einer Meldung entsprechend ihren Richtlinien gefälschte Beiträge löschen, sperren oder einschränken sowie Konten aussetzen. Sie sollen die Personen, die die Meldung machten und den betroffenen Beitrag verfassten, über die Gründe für die Maßnahmen sowie das Beschwerdeverfahren informieren. Ein Geheimdokument des US-Militärs aus dem Jahr 1948 belegt, dass das US-Militär damals Tokto als koreanisches Territorium anerkannt hatte. Das gab die südkoreanische Stiftung Northeast Asian History Foundation am Dienstag bekannt. In dem 1948 vom Kommando der Far East Air Force der USA erstellten Bericht steht, es sei im September 1947 eindeutig festgestellt worden, dass die Leeuwarden-Felsen ein Teil Koreas seien. Es wird auch geschildert, wie 14 Fischer bei einer Bombardierung von Tokto im Juni 1948 ums Leben kamen. Darin wird zudem verlangt, die koreanische Seite im Voraus durch den Kommandeur der US-Truppen in Korea zu benachrichtigen, falls Tokto als Übungsgelände für die Bombardierung genutzt werden soll. Dies wird als Beweis dafür angesehen, dass die USA davon ausgingen, dass Tokto in die Zuständigkeit Koreas fällt. Die Stiftung konnte außerdem weitere ältere koreanische Dokumente zu Tokto entdecken. Dazu zählt ein Dokument des Verwaltungsleiters der Insel Ulleungdo aus dem Jahr 1946 über die Bestätigung der Hoheit über Tokto, das der Provinz Nord-Gyeongsang vorgelegt wurde. Das Dokument enthält auch einen Bericht aus dem Jahr 1905, der vom damaligen Leiter von Ulleungdo verfasst wurde. Die Stiftung erwartet, dass die Dokumente als wichtige Primärquellen für die Feststellung der amerikanischen Wahrnehmung von Tokto kurz nach der Unabhängigkeit Koreas und für die Bestätigung der Hoheit Koreas über die Felseninseln für die zukünftige Forschung dienlich sein werden. Sie hörten aktuelle Meldungen aus Seoul, gesprochen von Sebastian Ratzer.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Kreuz und quer durch Korea. Am Mikrofon begrüßt Sie Isuyan. Heute berichten wir über folgende Themen. Südkorea führt ab August zahlreiche Neuerungen ein, die den Alltag der Bürgerinnen und Bürger erleichtern sollen. Im Mittelpunkt stehen kürzere Mindestzeiten bei der Elternzeit, ein besserer Lohnschutz bei Firmenpleiten sowie Verbesserungen im Bahnverkehr und bei Verwaltungsdiensten. Näheres dazu erfahren Sie im ersten Teil. Im zweiten Teil hören Sie in der Rubrik Asien kompakt aktuelle Meldungen aus Asien. In Seoul entdecken immer mehr Studierende buddhistische Tempel für sich, nicht nur wegen des kostenlosen Mittagessens, sondern auch wegen der Ruhe und Gastfreundschaft, die sie dort finden. Was als Idee aus dem direkten Austausch mit jungen Menschen entstand, ist mittlerweile zu einem festen Treffpunkt für Studierende geworden. Mehr dazu im dritten Teil. Nach etwas Musik geht es gleich weiter. Heute haben wir für Sie das Lied 초등학교 동창회 가던 날, der Tag, an dem ich zum Grundschultreffen ging, gesungen von Yeohaengsketchy ausgesucht. Viel Spaß damit!
Yeah, man.
Seit Anfang Juli treten in Südkorea zahlreiche Neuerungen in Kraft, die den Alltag der Bürgerinnen und Bürger spürbar verändern sollen. Das Ministerium für Wirtschaft und Finanzen hat zum 1. Juli eine Broschüre mit dem Titel »So ändert sich Korea ab der zweiten Jahreshälfte 2026« veröffentlicht, die insgesamt 245 neue Regelungen und politische Maßnahmen zusammenfasst. Im Bereich Gesundheit, Soziales und Beschäftigung sorgt vor allem eine Reform der Elternzeit für Aufsehen. Ab dem 20. August soll die Mindestdauer der Elternzeit von 30 Tagen auf eine Woche verkürzt werden. Damit können Eltern künftig auch für kurze Zeiträume in Elternzeit gehen, etwa wenn ein Kind bis 8 Jahre, also bis zur zweiten Klasse der Grundschule, wegen Krankheit oder eines Unfalls ins Krankenhaus muss, eine Einrichtung vorübergehend schließt oder während der Schulferien eine kurzfristige Betreuung nötig wird. Bislang musste die Elternzeit mindestens 30 Tage am Stück genommen werden, um das Elterngeld zu erhalten. Künftig soll die Auszahlung auch in Einheiten von 1 oder 2 Wochen möglich sein, sodass berufstätige Eltern flexibler reagieren können. Auch der Schutz von Beschäftigten bei einer Insolvenz des Arbeitgebers wird ausgeweitet. Derzeit können nur ausstehende Löhne der vergangenen 3 Monate erstattet werden. Ab dem 20. August sollen es 6 Monate sein. Zudem wird das Strafmaß für Lohnvorenthaltung ab dem 8. Oktober verschärft. Statt bisher bis zu 3 Jahren Haft oder einer Geldstrafe von bis zu 30 Millionen Won, umgerechnet rund 17.000 Euro, drohen künftig bis zu 5 Jahre Haft oder eine Geldstrafe von bis zu 50 Millionen Won, umgerechnet etwa 29.000 Euro. Im Bereich Verkehr und Infrastruktur wird der Bahnverkehr komfortabler. Im August soll eine neue, einheitliche App für den Hochgeschwindigkeitszugverkehr eingeführt werden, über die sowohl Tickets für den KTX als auch für den privaten Anbieter SIT gebucht werden können. Bislang mussten Reisende dafür 2 getrennte Apps nutzen. Außerdem wird der Vorverkaufszeitraum für Bahntickets von 1 auf 2 Monate vor der Reise verlängert. Auch bei alltäglichen Verwaltungsdienstleistungen gibt es Verbesserungen. Das Online-Bürgerportal namens Gov24, über das zahlreiche Behördengänge digital erledigt werden können, soll zum Jahresende mit künstlicher Intelligenz ausgestattet und offiziell als KI Gov24 eingeführt werden. Bürgerinnen und Bürger sollen ihre Anliegen künftig in Alltagssprache formulieren können, auch ohne genaue Behördenbegriffe zu kennen. Die KI soll die Absicht hinter der Frage erkennen und aus rund 20.000 verschiedenen Dienstleistungen und Förderprogrammen die passenden heraussuchen. Für digital weniger versierte Menschen ist zudem ein KI-gestützter Sprachdienst in der Erprobung vorgesehen. Ab dem 12. November soll der Wetterdienst deutlich genauere Vorhersagen liefern. Die mittelfristige Prognose für den Zeitraum von 6 bis 11 Tagen im Voraus soll künftig in Abständen von 3 bis 6 Stunden aktualisiert werden. Auch die räumliche Auflösung wird verbessert. Statt nach Provinzen unterteilt zu sein, sollen die Vorhersagen künftig für Flächen von jeweils 5x5 Kilometern erstellt werden. Auch für sozial schwächere Bevölkerungsgruppen sind Verbesserungen geplant. In öffentlichen Einrichtungen wie Bürgerzentren, Bibliotheken, Kulturzentren, Sozialzentren, Gesundheitsämtern, Familienzentren und Jugendzentren sollen künftig kostenlos Damenbinden bereitgestellt werden. Bislang wurden nur Jugendliche aus einkommensschwachen Haushalten im Alter zwischen 9 und 24 Jahren über Gutscheine unterstützt. Ab der 2. Jahreshälfte sollen alle Frauen, die Bedarf haben, über öffentliche Einrichtungen versorgt werden. Das bisherige Gutscheinsystem bleibt daneben bestehen. Auch im kulturellen Bereich werden illegale Praktiken stärker geahndet. Gegen den Schwarzmarkthandel mit Konzert- und Sporttickets soll ein Hinweisgebersystem mit Prämien eingeführt werden. Wer beim illegalen Weiterverkauf erwischt wird, dem droht eine Strafzahlung von bis zum 50-fachen des unrechtmäßig erzielten Gewinns sowie bis zu 1 Jahr Haft oder eine Geldstrafe von bis zu 10 Millionen Won, umgerechnet rund 6.000 Euro. Illegale Webtoon- und Streaming-Seiten sollen künftig innerhalb von 1 bis 6 Tagen nach ihrer Entdeckung gesperrt werden, statt wie bisher erst nach 2 bis 3 Wochen. Damit soll der Schaden durch Urheberrechtsverletzungen verringert werden. Außerdem werden landesweit nach dem Prinzip »Wer zuerst kommt, malt zuerst« Rabattgutscheine für Kinobesucher verteilt, umgerechnet rund 4 Euro pro Ticket und mit bis zu 2 Gutscheinen pro Person und insgesamt bis zu 4,5 Millionen Gutscheinen. Schließlich öffnet sich auch der Devisenmarkt zwischen den Banken künftig rund um die Uhr, um ausländischen Investoren den Zugang zu erleichtern und Export- und Importunternehmen einen Geldwechsel in Echtzeit zu ermöglichen. Der Handel soll künftig durchgehend laufen, mit Ausnahme des 1. Januars und der Wochenenden. Die Broschüre mit allen Neuerungen wird im Laufe des Monats Juli landesweit an Kommunen, öffentliche Bibliotheken, Blindenbibliotheken und Justizvollzugsanstalten verteilt. Zudem ist sie auf der Internetseite des Finanzministeriums sowie über eine eigens eingerichtete Webseite abrufbar. Es geht weiter mit der Dienstagsrubrik Asien kompakt. Dazu begrüße ich auch Sebastian Ratzer.
Hallo, liebe Hörer.
In Japan entsteht ein neues Hochschulmodell, sogenannte Vertragsstudiengänge, bei denen Universitäten und Unternehmen gemeinsam Fachkräfte für eine feste Anstellung ausbilden. Laut der Zeitung Yomiuri Shimbun will das japanische Wirtschaftsministerium solche Studiengänge ab 2028 an 5 Universitäten einführen, darunter die Universität Tokio und die Universität Kobe. Ein vergleichbares Modell gibt es bereits in Südkorea, etwa bei den Halbleiterstudiengängen von Samsung Electronics und SK Hynix.
Die Universität Tokio kooperiert dabei mit dem Sony-Konzern, dem Weltmarktführer bei Bildsensoren, und bildet gemeinsam mit ihm Fachkräfte auf Promotionsniveau aus. Die Universität Kobe arbeitet mit dem Roboterhersteller Kawasaki Heavy Industries zusammen, um Spezialisten für sogenannte Physical AI auszubilden, künstliche Intelligenz, die in Maschinen wie Roboter integriert wird. Kawasaki richtet dafür an der Universität ein eigenes Forschungszentrum ein, unter anderem für seinen vierbeinigen Roboter Corleo, der im vergangenen Jahr auf der Weltausstellung in Osaka vorgestellt wurde.
Neben Tokio und Kobe wurden auch die Universitäten Niigata, Tohoku und Kanazawa für die neuen Studiengänge ausgewählt. Die staatliche japanische Organisation für neue Energie- und Industrietechnologie, kurz NEDO, hatte die Ausschreibung durchgeführt und aus 24 Bewerbungen 5 Universitäten ausgewählt. Die Zahl der beteiligten Hochschulen soll schrittweise erweitert werden.
Universitäten, die einen solchen Vertragsstudiengang einrichten, müssen ihn mindestens 10 Jahre betreiben. Die beteiligten Unternehmen wiederum verpflichten sich zu gemeinsamer Forschung, zur Vergabe von Stipendien und zur Anstellung der ausgebildeten Fachkräfte. Die japanische Regierung stellt für den Aufbau entsprechender Forschungszentren an den Universitäten eine Förderung von bis zu 2,5 Milliarden Yen in Aussicht, umgerechnet rund 13,5 Millionen Euro.
Der Pastor Jin Ming-il mit koreanischem Namen Kim Myung-il gehört der koreanischstämmigen Minderheit in China an und ist nun freigelassen worden. Er leitete die größte Untergrundkirche Chinas und wurde am vergangenen Samstag am Flughafen von Los Angeles begeistert von seiner Familie empfangen, die die Nachricht über das soziale Netzwerk X öffentlich machte. Die Freilassung erfolgte rund 9 Monate nach seiner Festnahme im Oktober des vergangenen Jahres, als die chinesischen Behörden landesweit gegen Untergrundkirchen vorgingen.
US-Präsident Donald Trump hatte sich bei seinem China-Besuch im Mai persönlich bei Staats- und Parteichef Xi Jinping für die Freilassung von Pastor Jin eingesetzt. Gleichzeitig bat er auch um die Freilassung des Hongkonger Medienunternehmers Jimmy Lai, Gründer der Zeitung Apple Daily. Dabei habe Xi Jinping diesen Fall jedoch als schwierig bezeichnet.
Pastor Jin war mit rund 30 weiteren Pastoren und Gläubigen seiner Zionskirche in Peking, Shenzhen und Shanghai festgenommen worden, die größte religiöse Verfolgungsaktion der chinesischen Behörden seit 40 Jahren. Die 2007 gegründete Zionskirche hatte rasch mehrere hundert Gläubige gewonnen und zählte zu Pekings größten nicht registrierten Hauskirchen, die von den chinesischen Behörden nicht anerkannt werden.
Jin, geboren in der Provinz Heilongjiang, studiert an der Universität Peking und promoviert in Theologie in den USA. Als er ins Visier der Behörden geriet, zog er nach Baihai in der Region Guangxi, wo er schließlich festgenommen wurde. Seine Frau und seine Töchter waren bereits 6 Jahre zuvor in die USA ausgewandert.
Im Oktober erhob die Zionskirche schwere Vorwürfe gegen die Behörden. Der inhaftierten Gläubigen An Mei zufolge sei ihr im Dezember und erneut im Januar der Zugang zu einem Anwalt verweigert worden. Dahinter sollen sich illegale Methoden wie Drohungen, Täuschung und durch Folter erzwungene Geständnisse verbergen.
Zudem hätten die Behörden freiwillige Kirchenspenden als Wirtschaftsstraftat eingestuft und Gläubigen, die ihre Bankauszüge nicht unterschreiben wollten, die Bewegungsfreiheit eingeschränkt. Legal sind in China nur Kirchen der staatlich kontrollierten 3-Selbstbewegung, alle anderen gelten als illegal.
In Thailand liefert sich eine der reichsten Familien des Landes einen erbitterten Rechtsstreit vor Gericht. Grundlage ist ein 100 Jahre altes Gesetz, das sogenannte Gesetz gegen undankbare Kinder, wonach Eltern verschenktes Vermögen zurückfordern können, wenn ihre Kinder sich als undankbar erweisen. Betroffen ist Hirano Sai Scott, Nachkomme der 4. Generation der Familie hinter der Biermarke Singer, verklagt von seiner eigenen Mutter Cirano Birumbakdi.
Der Streit begann im Mai, als Scott in sozialen Medien öffentlich machte, sein älterer Bruder habe ihn in der Kindheit sexuell missbraucht. Der Bruder wies die Vorwürfe zurück, eine Anklage wurde bislang nicht erhoben. Die Mutter wirft Scott vor, dem Ansehen der Familie geschadet zu haben und fordert nun Grundstück im Wert mehrerer Millionen Dollar zurück, die einst der Großvater seinem Enkel vermacht hatte.
Die Klage stützt sich auf eine Bestimmung im thailändischen Zivilgesetzbuch, wonach Eltern Schenkungen widerrufen können, wenn Kinder sie schwer beleidigen, körperlich misshandeln, im Alter im Stich lassen oder dem Familienansehen schaden. Scott kritisiert das Gesetz als überholt, es diene vor allem dazu, Menschen zum Schweigen zu bringen und passe nicht in eine liberale Gesellschaft, die das Kindeswohl in den Mittelpunkt stelle.
Anthropologen sehen darin dagegen einen Ausdruck zentraler thailändischer Werte. Eltern sollen für ihre Opfer mit Respekt, Gehorsam und materieller Fürsorge belohnt werden. Rechtsexperten zufolge wird die Regelung vor allem in vermögenden Familien genutzt, um Besitz zurückzufordern, wenn sich Kinder nicht um ihre Eltern kümmern. Die Familie Birumbakdi gilt laut Forbes mit einem Vermögen von 1,75 Milliarden Dollar als eine der 15 reichsten Familien Thailands. Nachdem 2 gerichtliche Schlichtungsversuche gescheitert sind, sollen Scott und seine Mutter am 8. Juli vor Gericht erscheinen.
Das war's wieder mit Asien Kompakt.
Tschüss, bis nächsten Dienstag.
In der Nähe der Gyeonggi-Universität in Seoul hat sich ein buddhistischer Tempel zu einem unerwarteten Anziehungspunkt für Studierende entwickelt. Im Tempel Yeonhwasa im Stadtteil Haegi-dong im Nordosten Seouls stehen sie regelmäßig Schlange für ein kostenloses Mittagessen, ein Programm, das unter dem Namen Cheongnyeon Babsim übersetzt etwa herzhaftes Essen für junge Menschen bekannt ist. An einem ganz gewöhnlichen Wochentag fanden sich dort rund 100 Studierende auf dem Tempelgelände ein. Mehr Plätze gibt es nicht. Auf den Tischen standen Reis und Suppe, dazu über 10 verschiedene Beilagen wie Sojasprossen, Farnkraut und Tofu-Eintopf, zum Nachtisch Obst und Tee. Es handelt sich um traditionelle Tempelküche, die ganz ohne Fleisch auskommt. Bekannt wurde der Tempel zuletzt auch durch eine App, die günstige Restaurants und kostenlose Essensangebote für Studierende auflistet. Die Organisatoren betonen jedoch, dass sie selbst nie Werbung über diese App gemacht hätten und dass es beim Programm um mehr gehe als nur ums Sparen. Ein Verantwortlicher der Sozialwohlfahrtsstiftung des buddhistischen Choge-Ordens erklärte, das Programm sei bereits 2024 entstanden und damit bevor die aktuell hohen Lebenshaltungskosten ein Thema gewesen seien. Ziel sei es gewesen, Studierenden, die von außerhalb nach Seoul gekommen sind, ein Gefühl von Geborgenheit und ein bisschen Ruhe im stressigen Alltag zu geben. Die Idee sei ursprünglich aus dem direkten Austausch mit jungen Menschen über Livestreams auf YouTube entstanden, bei denen ein Mönch des Ordens festgestellt habe, dass viele Studierende wegen ihres vollen Stundenplans kaum noch regelmäßig zu Mittag essen würden. Daraus habe sich die Idee entwickelt, ihnen zumindest einmal wöchentlich eine warme Mahlzeit im Tempel anzubieten. Im Tempel selbst wird niemand nach seiner finanziellen Situation oder dem Grund seines Besuchs gefragt. Man will bedingungslose Gastfreundschaft zeigen, ohne jede Bewertung, nur ein freundliches guten Appetit und bitte nehmt euch reichlich. Die Studierenden selbst nennen unterschiedliche Gründe für ihren Besuch. Manche seien durch Freunde, Aushänge auf dem Campus oder Kurzvideos in den sozialen Netzwerken auf das Angebot aufmerksam geworden. Eine Austauschstudentin aus Myanmar berichtete, sie habe über einen QR-Code auf einem Plakat in der Nähe der Universität davon erfahren und sei diesmal gemeinsam mit einer finnischen Freundin gekommen, weil sie Lust auf traditionelle Tempelküche gehabt habe. Andere Studierende erzählten, dass das Essen koreanischer Hausmannskost ähnle und sie sich freuen, nach den Vorlesungen direkt vorbeikommen zu können, ohne sich um die Kosten sorgen zu müssen. Im Speisesaal selbst herrscht eine eigentümliche Ruhe. Wer alleine kommt, ist oft mit Kopfhörern in aller Stille. Wer mit Freunden da ist, unterhält sich leise. Lautes Gerede oder intensiver Kontakt zwischen Fremden ist dagegen unüblich. Jeder genießt die Atmosphäre auf seine eigene Weise. Auch ein gewisser kultureller Trend spielt eine Rolle. Über soziale Medien ist die buddhistische Kultur unter jungen Menschen zuletzt regelrecht angesagt gewesen, wodurch das Essen im Tempel nicht mehr als Zeichen von Armut, sondern als bewusste vegetarische Erfahrung wahrgenommen wird. Mönch Myozang, der Abt des Tempels Yeonhwasa, erklärte, dass das Essen traditionell als Opfergabe gedacht und entsprechend gesund zubereitet sei. Viele Studierende sprechen inzwischen aber auch davon, es schmecke wie selbst gekocht von der eigenen Mutter. Sicherlich spiele auch die aktuelle Wirtschaftslage eine Rolle, doch vor allem der besondere Geschmack der Tempelküche sorge dafür, dass die Studierenden immer wieder kämen. Das Programm läuft derzeit abwechselnd an drei Tempeln, einmal wöchentlich im Tempel Yeonhwasa, sowie einmal alle zwei Wochen in den Tempeln Sangdo Seonwon und Kaeunsa. Insgesamt hat das Programm seit seinem Start 2024 bereits über 60 Mal stattgefunden und rund 2000 Anmeldungen verzeichnet, mit weiter steigender Tendenz. Eine Erweiterung der Kapazitäten sei vorerst nicht geplant. Mönch Myozang erklärte, es tue ihm zwar leid, dass nicht alle Interessierten teilnehmen könnten, doch nur ein verlässlich gleichbleibender Rahmen ermöglicht den freiwilligen Helferinnen und Helfern sowie dem Küchenteam, die Mahlzeiten ohne Überlastung vorzubereiten. Mit dem Lied Every Moment of You, gesungen von Song Si-kyung, beenden wir die heutige Ausgabe von Kreuz und Quer durch Korea. Vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss, bis zum nächsten Mal.
Oh, 정말 빈틈없이 행복해 너를 따라서 시간은 흐르고 멈춰 물끄러미 너를 들여다
Alltagskoreanisch Plus. Jetzt heißt es wieder Koreanisch lernen mit koreanischen Fernsehserien. Herzlich willkommen zu Alltagskoreanisch Plus mit Alexandra Lottje. Hier lernen wir mit einem Ausschnitt aus der beliebten KBS-Serie On the Way to the Airport, zu Deutsch auf dem Weg zum Flughafen, aus dem Jahr 2016 eine praktische Redewendung für den Alltag. Unser Ausdruck des Tages ist 걱정돼서 그래. 걱정돼서 그래 heißt auf Deutsch so viel wie ich mache mir Sorgen. Hören wir uns das anhand einer Szene aus der Serie On the Way to the Airport einmal an. Als seine Frau Kim Hae-won sich plötzlich anders als sonst verhält, macht sich Seo-do-woo Sorgen. Hae-won versucht ihn zu beruhigen.
이상하게 보지 마.
걱정돼서 그래. 왜 무리해?
무리 아니야. 차라리 이게 나. 진씨 말고 아무도 몰라. 말하지 마.
An einer Stelle sagt Do hier, 걱정돼서 그래. Ich mache mir nur Sorgen.
걱정돼서 그래.
걱정돼서 그래.
걱정돼서 그래.
Mit 걱정돼서 그래 kann man zum einen zeigen, dass man sich Sorgen um sein Gegenüber macht. 쉬엄쉬엄해, 걱정돼서 그래. 그래, 좀 쉴게. Mach auch mal eine Pause, ich mache mir Sorgen. In Ordnung, ich mache eine Pause. Hier noch ein Beispiel. 밥 잘 챙겨 먹어, 걱정돼서 그래. 알았어. Pass auf, dass du genug isst. Ich mache mir Sorgen. In Ordnung. Hören Sie das einmal als Beispielkonversation.
밥 잘 챙겨 먹어. 걱정돼서 그래.
알았어.
밥 잘 챙겨 먹어. 걱정돼서 그래.
알았어. 밥 잘 챙겨 먹어. 걱정돼서 그래.
알았어.
밥 잘 챙겨 먹어. 걱정돼서 그래.
알았어.
Zum anderen kann man damit sein Verhalten erklären, wenn man fürchtet, dass es missverstanden werden könnte. 간섭하려는 건 아니었어. 걱정돼서 그래. 내가 알아서 할게. Ich wollte mich nicht einmischen, ich mache mir nur Sorgen. Ich kümmere mich da selbst drum. Hier noch ein Beispiel. 잔소리 아니야. 걱정돼서 그래. 그래, 알았어. Ich schimpfe nicht, ich mache mir nur Sorgen. Okay, in Ordnung. Hören Sie auch das noch einmal als Beispielkonversation.
잔소리 아니야. 걱정돼서 그래.
그래, 알았어.
잔소리 아니야. 걱정돼서 그래.
그래, 알았어. 잔소리 아니야. 걱정돼서 그래.
그래, 알았어.
잔소리 아니야. 걱정돼서 그래.
그래, 알았어.
Das war's von Alterskoreanisch Plus für heute. Nun wissen Sie, wie Sie 걱정돼서 그래 einsetzen können. Am Mikrofon war Alexandra Lottje. Bis zum nächsten Mal.
Literatur zum Hören. Seien Sie gegrüßt, liebe Hörerinnen und Hörer. Herzlich willkommen zu unserer Sendereihe Literatur zum Hören, in der wir Ihnen interessante Werke und Autoren der koreanischen Literatur vorstellen. Am Mikrofon begrüßt Sie Jan Dirks. Heute geht es bei uns um die Erzählung »Ich habe eine Kuh gefunden« von Jeon Song-tae aus dem Jahr 2000. Die Geschichte spielt in den 1970er Jahren in einem kleinen Dorf. Sie handelt von einem kleinen Jungen, der Tongmeng genannt wird, und seinem Vater. Der Vater des Jungen lebt von der Landarbeit, besitzt aber lediglich einen kleinen Acker in den Bergen und ein kleines Reisfeld. Die Schwäche meines Vaters bestand, um es mit den Worten der Nachbarn zu sagen, darin, dass er die Feldarbeit irgendwie zu künstlerisch anging. Wenn er das Feld pflügte, erlaubte er sich niemals auch nur eine einzige krumme Linie. Wenn er das Saatbett für den Reis bereitete, hielt er die Kelle wie ein Stuckateur und kniete sich hin, damit es auch ja schön gerade würde. Die Streitereien mit meiner Mutter nahmen deshalb kein Ende. »Verdammt nochmal, willst du ein Haus bauen?« schimpfte sie. »Hör auf zu meckern und halt die Schnur straff«, bellte er zurück. Anstatt weiter dieser nervenaufreibenden Arbeit nachzugehen, entschloss sich mein Vater schließlich, lieber eine andere Tätigkeit auszuüben, die Viehhaltung. Und schon bat uns die Familie meines Freundes Ojeng, die dafür bekannt war, dass sie kein Glück mit der Viehhaltung hatte, dass wir uns um ihre Kuh kümmern sollten. Es war unsere erste Kuh. Obwohl ihm die Kuh ja gar nicht gehört, muss sich Tongmeng nun ständig darum kümmern, Heu zu schneiden, als Futter für die Kuh. Außerdem gefällt ihm nicht, dass sein Freund Ojeng ständig heraushängen lässt, dass die Kuh seiner Familie gehört. Das bringt Tongmeng auf eine Idee. »Vater, warum kaufst du uns nicht auch eine Kuh?« »Eine Kuh? Und wo soll ich das Geld hernehmen? Eine Kuh ist doch kein Kaninchen!« »Dann kannst du das mit der Schule aber vergessen und dein Bruder auch.« Dank der guten Pflege durch den Vater bringt die Kuh von Ojengs Familie ein Kalb zur Welt, das prächtig heranwächst. Nach 2 Jahren kommen die Tiere wieder zurück zu Ojengs Familie, die den Fluch, kein Glück mit der Viehhaltung zu haben, nun überwunden zu haben scheint. Unsere zweite Kuh bekamen wir, als ich in die dritte Grundschulklasse ging. Die Regenzeit hatte gerade ein wenig nachgelassen und ich ging mit meinen Freunden an den angeschwollenen Fluss, um Treibgut aus dem Wasser zu fischen. Flaschen und Dosen und wenn wir Glück hatten, eine Wasser- oder Honigmelone. Da hörte ich mit einem Mal von irgendwoher eine Kuh brüllen. Ich sah mich um und erblickte hinter den Felsen zwischen den Weidenbäumen eine Kuh, die dort im Schlammwasser stand. Ich sprang ins Wasser. Ich dachte mir, ich könne mir vielleicht ein wenig Geld verdienen, wenn ich dafür sorgte, dass der Besitzer der Kuh das Tier wieder zurückbekäme. Nun war es für einen Jungen im Grundschulalter allerdings alles andere als einfach, eine Kuh aus einem angeschwollenen Fluss zu retten, noch dazu, wenn sie wie diese mit dem Hinterhuf zwischen den Felsen eingeklemmt war. Als seine Freunde ebenfalls ins Wasser springen wollen, um ihm zu helfen, hält Tongmeng sie davon ab. Schließlich will er sich die Belohnung gerne ganz alleine sichern. Er stemmt sich mit aller Macht gegen den Hintern der Kuh und irgendwie gelingt es ihm tatsächlich, sie aus dem Wasser zu bugsieren. Die Kinder fragen sich, wem die Kuh wohl gehört, und schnell stellt sich heraus, dass sie nicht aus ihrem Dorf stammt, denn so viele Kühe gibt es nicht in ihrem Dorf. Tongmeng ist erschöpft, das mit der Belohnung kann er nun vergessen. Sein Freund Ojeng wirft ihm noch einen spöttischen Blick zu. Doch Tongmeng führt die Kuh nun ins Dorf. Nun wird ihm bewusst, dass er eine Kuh, die ihren Besitzer verloren hat, zu sich nach Hause mitbringt. Die Mutter reagiert allerdings nicht sonderlich erfreut.
»Ich hab dir doch gesagt, du sollst zum Essen zu Hause sein. Und was ist denn das? Wem gehört denn die Kuh, die du da mitgebracht hast? Du willst doch jetzt nicht etwa freiwillig die Kuh von jemand anderem füttern?« meinte die Mutter. »Die Kuh hab ich gefunden, Mutter, gefunden!« rief ich triumphierend.
»Was sagt er da?« meldete sich nun auch mein Vater zu Wort. »Ich habe diese Kuh draußen gefunden«, erklärte ich stolz. »So, so, und die stand da einfach so rum, ja?« Die Reaktion meines Vaters war nicht so, wie ich es mir erhofft hatte. Ich zögerte.
»Ich habe sie am Fluss gefunden. Die wäre beinahe ertrunken, aber ich habe sie gerettet. Und jetzt gehört sie uns.«
Der Vater betrachtete die Kuh von allen Seiten. Dann nahm er mir den Strick aus der Hand, führte die Kuh zum Persimonenbaum und band sie dort fest. Er kam zurück, drehte mich in Richtung Eingangstor und meinte, »So, nun zeig mir mal, wo das war.« Ich zog den Vater hinter mir her und ging mit ihm zum Fluss, zu der Stelle, wo ich die Kuh aus dem Wasser gezogen hatte. Dort erklärte ich ihm einigermaßen ausführlich, was passiert war. Ich vergaß auch nicht, mit leichter Übertreibung zu schildern, welch große Gefahr ich auf mich genommen hatte, um die Kuh zu retten. Kaum hatte ich meinen Bericht voller Stolz beendet, bekam ich auch schon die Quittung. Der Vater schlug mich auf den Hinterkopf.
»Junge, du bist wohl nicht bei Trost. Soll das heißen, du bist hier einfach so ins Wasser gesprungen? Das ist doch lebensgefährlich. Willst du Mutter und mich unglücklich machen, Bursche?«
Und dann schlug er noch ein paar Mal zu.
»So, und nun marsch nach Hause.«
Unter Tränen geht der Junge mit dem Vater wieder nach Hause. Er weint nicht so sehr, weil der Vater ihn so heftig geschlagen hätte, sondern eher aus bitterer Enttäuschung über die Reaktion seiner Eltern, weil er der Familie doch eigentlich hatte helfen wollen. Doch es kommt noch dicker. Am nächsten Tag geht der Vater mit Tong Meng und seinem großen Bruder zur Schule. Die Kuh nehmen sie mit.
»Wir bringen sie zur Straße, dann wird der Besitzer sie schon finden«, meinte der Vater.
Und das ist noch nicht alles. Außerdem geht der Vater zur Polizei, um nach dem Besitzer der Kuh suchen zu lassen. Als der Junge das erfährt, ist er außer sich.
»Was? Du hast die Sache gemeldet? Vater, so eine Dummheit!« »Junge, du bist wirklich unbelehrbar.«
Dong Mengs Vater wirft die Büchertasche des Jungen weg, weil er die Kuh nicht vergessen will. Und der Junge wiederum ärgert seinen Vater, indem er die Schule schwänzt. Doch der Besitzer der Kuh ist auch nach einigen Tagen noch nicht wieder aufgetaucht.
»Wir werden die Kuh behalten, bis der Besitzer sie abholt. Gewöhn dich nicht zu sehr daran, verstanden?« meinte der Vater.
Also erlaubt der Vater der Kuh nun endlich im Stall zu bleiben. Dank Tong Mengs engagierter Fürsorge wird das Tier allmählich wieder kräftiger. Ein Monat vergeht, doch vom Besitzer des Tiers fehlt noch immer jede Spur. Der Junge betet jeden Abend, dass er nicht auftauchen möge. Auch der Vater bringt nun manchmal Süßkartoffelstängel mit und kümmert sich um die Kuh. 2 Monate vergehen. Vater übernahm allmählich meinen Platz. Er weckte mich am Morgen, damit ich Gras für die Kuh schnitt, und er war wütend auf mich, wenn ich sie zum Damm geführt hatte, wo kein gutes Gras wuchs. Er kochte nicht nur morgens und abends Futter für das Tier, sondern kaufte auch noch teures Futter zusätzlich aus der Stadt. Als ich eines Tages von der Schule zurückkam, sah ich ein großes Ding auf dem Hof liegen, das aussah wie eine Art Schlitten. Es war ein landwirtschaftliches Gerät, das dazu benutzt wurde, den Ackerboden nach dem Pflügen zu ebnen. Obendrauf befand sich noch ein Mühlstein. Ich war erstaunt.
»Vater, was ist denn das?«
fragte ich.
»Was soll das schon sein? Ich werde die Kuh trainieren, um das Land zu pflügen.«
Vater befestigte das schlittenartige Gerät wie einen Pflug hinter der Kuh. Und dann trieb er die Kuh 5 Tage lang durch das Dorf und zog Staubwolken hinter sich her. Jeden Tag legte er mehr Gewicht auf. Am 4. Tag ließ er sogar die Dorfkinder auf dem Schlitten fahren. Es war für alle sehr aufregend. 3 Monate vergehen. Als Tong Meng eines Tages von der Schule zurückkommt, ist sein Vater nirgends zu sehen und nur die Mutter sitzt besorgt auf der Veranda. Der Junge sieht sofort, dass etwas nicht stimmt.
»Der Besitzer der Kuh ist aufgetaucht. Warum bloß?« meinte die Mutter.
Sie sagte, dass Vater nun zum Besitzer der Kuh gegangen sei.
»Vielleicht wird Vater die Kuh zurückkaufen«, meinte ich hoffnungsvoll.
»Und woher soll er das Geld nehmen?« fragte Mutter.
»Wer weiß, vielleicht verkauft der Besitzer die Kuh, wenn Vater von ihm eine Entschädigung für die Pflege und für das Futter der Kuh fordert. Und vielleicht kann er dann den Rest in Raten bezahlen.«
So gab ich mich dieser vagen Hoffnung hin, während ich auf den Vater wartete. Stand hoch am Himmel, als Vater schließlich zurückkehrte. Ich sah, wie er dort betrunken durch das Tor wankte und schaute ganz genau hin, ob er nicht einen Kuhstrick in der Hand hielt. Aber im Mondlicht konnte ich nichts erkennen. Er hielt lediglich ein Papierbündel in seiner Hand. Er warf das Bündel auf den Boden und ging zum Persimonenbaum, bevor er zusammenbrach, wie ein morscher Baumstamm. wickelte das Bündel schnell aus. Ich hoffte insgeheim, dass es einen Stapel Geldnoten enthielt, damit wir die Kuh zurückkaufen konnten. Aber was ich darin fand, war ein kalter Fleischklumpen. »Die Kuh muss geschlachtet worden sein!« Mein unbeabsichtigter Ausruf brachte mir von Seiten meines großen Bruders einen heftigen Schlag auf den Kopf ein. Der Vater brach in lautes Schluchzen aus. Diese Familie war auch sehr arm dran. Die Kuh war das Einzige, das sie hatten, und ohne sie konnten sie das Feld nicht bestellen, meinte er. Das war das erste Mal, dass ich meinen Vater weinen sah. Es dauert lange, bis eine dritte Kuh in Tongmengs Haus kommt. Sein Bruder, zu dieser Zeit Oberstufenschüler, ist mit seiner schwangeren Freundin durchgebrannt und hat durch die Arbeit in einer Fabrik in Seoul 300.000 Won zusammengespart. Doch die Schwangerschaft der Freundin stellt sich als Lüge heraus und der beschämte Bruder kehrt mit einem Kalb nach Hause zurück, das er von seinen Ersparnissen gekauft hat. Dies ist nur möglich gewesen, weil die Preise für Kühe einen Tiefstand erreicht hatten. »Schaut mal, ich habe ein ungewolltes Enkelkind, ein Kälbchen«, jammerte der Vater noch einige Tage, während er vorm Stall auf und ab lief. Wie auch immer, das Kalb wuchs auf, um dann irgendwann selbst ein Kalb zu bekommen, das seinerseits dann wieder ein anderes Kalb austrug, und so ging es 4 oder 5 Generationen weiter. Jetzt steht die Kuh, die mehrere Generationen von Kälbern geboren hat, mitten im Stall, und der Vater hat Freude daran, sich um das Tier zu kümmern. »Ich kann nicht anders, als diesem verdammten Tier Liebe entgegenzubringen«, meinte er. »Das Viech hat meine beiden Kinder erzogen. Ich habe keinen Finger gerührt.« Das war Literatur zum Hören. Vielen Dank und bis nächste Woche, sagt Jan Dirks.
Das deutschsprachige Programm von KBS World Radio können Sie täglich auf analoger Kurzwelle empfangen. Und zwar von 20 bis 21 Uhr Weltzeit, UTC, auf der Frequenz 3955 kHz. Im Internet hören Sie das deutsche Programm rund um die Uhr, aktualisiert wird täglich um 11 Uhr UTC. Die Internetadresse lautet world.kbs.co.kr/German. Für Empfangsberichte, Fragen und Anregungen schreiben Sie bitte an folgende Adresse: KBS World Radio, German Service, Seoul, Korea. Hörer in Deutschland können auch unsere kostenfreie Faxverbindung nutzen. Die Nummer lautet 0800 181 7108 oder schicken Sie eine E-Mail an german@kbs.co.kr. Wir danken für Ihr Interesse und freuen uns auf Ihre Reaktion.